Oh, Dankeschön. Lydia, Dankeschön. Ja, eigentlich habe ich hier vorbereitet, eine Entschuldigung loszuwerden, weil wir keine Folie haben, aber jetzt haben wir doch die Folie. Das freut mich ganz besonders. Was für ein Mensch, haben wir vorhin gesungen. Und das Echo, das Jesus sagt, wo jemand das bekennt, ist: Was für ein Glaube. Ich lese den Predigttext aus Matthäus 8, Verse 5 bis 13. Als aber Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm, der bat ihn und sprach: Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. Jesus sprach zu ihm: Ich will, komm und ihn gesund machen. Der Hauptmann antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der Obrigkeit untertan und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er, und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Als das Jesus hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Aber ich sage euch, viele werden kommen von Osten und von Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reichs werden hinausgestoßen in die Finsternis. Da wird sein Heulen und Zähne klappern. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde gesund zu derselben Stunde. Herr, gib uns so einen Glauben. Amen. Noch bekannter als der Hauptmann von Kapernaum ist der Hauptmann von Köpenick. Es war der strafentlassene Schuster Friedrich Wilhelm Vogt, der ein großes Problem hatte. Als frisch aus der Haft Entlassener hatte er keinen Aufenthaltsberechtigungsschein, keinen Pass. Und er konnte auch keinen Pass kriegen, weil er keine Arbeit hatte und keine Wohnung. Und er konnte umgekehrt keine Wohnung und keine Arbeit kriegen, weil er keine Aufenthaltserlaubnis und keinen Pass hatte. Was tat er? Er wusste, wie es lief. Er besorgte sich in unterschiedlichen Trödelläden Uniformteile, eine Hauptmannsuniform, zog sie an, verkleidete sich, kam an einer Kaserne vorbei und übernahm einfach das Kommando über einen Unteroffizier mit 10 Mann. Dann fuhr er mit denen mit der S-Bahn raus von Berlin aus nach Köpenick und besetzte das Rathaus, setzte den Bürgermeister gefangen und wollte sich selber dann eine Aufenthaltsbescheinigung ausstellen. Er hat rausbekommen, wie man es in der wilhelminischen Ära in der Welt so um 1900 es zu etwas bringt. Zieh eine Uniform an und die Welt liegt dir zu Füßen. Das war für mich so ganz überraschend zu lesen und nachzuempfinden, dass also vor etwa 100 Jahren man wirklich mit einer Uniform an die Welt in der Tasche hatte. Das machte Eindruck, das waren die realen Verhältnisse. Da konnte einer, wer weiß, was sein Fabrikant, Adliger, aber wenn er keine Uniform anhatte, dann zählte er nichts. Und als im Ersten Weltkrieg die ersten Toten zu beklagen waren und es dann berichtet wurde, ein Leutnant wäre gefallen, da sagte ein junges Fräulein: Was? Die haben auf einen echten Leutnant geschossen? Das war für sie unfassbar. Der Schuster Vogt hatte Einsicht in die realen Verhältnisse, in die Machtverhältnisse. Und das trifft auch auf den Hauptmann von Kapernaum zu. Und das ist die innere Verbindung zwischen den beiden Hauptleuten. Das ist auch mein erster Punkt. Der Hauptmann von Kapernaum hatte Einsicht in die Machtverhältnisse. Rom hatte die Macht in der Welt. Rom war das, was heute vielleicht Amerika ist, oder besser gesagt das, was Amerika so vor 15 Jahren etwa war. Römische Legionäre, das war eine Armee, die waren es gewohnt zu siegen. Und wenn so ein Legionär sich irgendwo zeigte in dieser schimmernden Rüstung, dann machte das Eindruck, der hatte ganz viel Vollmachten, der konnte die Leute zu sonst was zwingen. Und ein Hauptmann, ein Centurio ganz besonders. Die römische Armee war so machtvoll und so siegesgewohnt, weil sie hatten eine straffe Kommandostruktur. Das ist eingeübt worden, da gab es klare Befehle. Der Hauptmann, der konnte also in seinem normalen Leben alles machen, von dem hier die Rede war. Ein Centurio befehligte etwa 100 Soldaten, 100 Menschen, die nur darauf warteten, dass von ihm ein Befehl kam, und sofort sprangen sie. Ein Wort, eine Geste und alles lief. Aber jetzt weiß der Hauptmann, dass Kommandostruktur nicht alles ist. Denn zu Hause bei ihm liegt sein Knecht. Nun hat er zwar Gewalt über 100 Mann, aber die können da wenig ausrichten. Das Wort Knecht kann man auch mit Sohn übersetzen. Vielleicht hatte er zu seinem Bediensteten ein besonders enges, sogar richtig menschliches Verhältnis, weit über das Dienstverhältnis hinaus. Und deswegen geht dem Centurio sein Leiden ans Herz. Wir wissen nicht genau, was er hatte. Gichtbrüchig übersetzt Luther, aber man weiß nicht genau, was es ist. Es muss etwas, eine sehr, sehr schwere und äußerst schmerzhafte Krankheit sein. Es drückt ihn nieder. Und wie er da so liegt und vielleicht vor Fieber zittert und vor Schmerzen brüllt, da leidet er mit. Und es ist keine Hilfe, weit und breit kein Arzt, der helfen kann, auch kein Stabsarzt. Und er merkt, dass ihm sein toller Rang und seine vielen Orden gar nichts bringen. Aber er hat Einsicht in die wahren Verhältnisse und das hilft ihm hier weiter. Die Übertragung zu uns heute, zu unserem Glauben, wenn ich mal vom Glauben spreche, gehe mal davon aus, dass die meisten von euch sagen würden, ja, ich glaube, ich bin ein gläubiger Mensch, ich bin ein Christ. Unser Glaube leidet darunter, dass wir oftmals keine Einsicht in die Machtverhältnisse haben. Darunter leidet unser Glaube. Darum ist manchmal auch so gar nichts los mit unserem Glauben. Wir haben keine Einsicht in die wahren Machtverhältnisse. Wir leiden, unser Glaube leidet daran, dass wir uns und unsere Kraft, das, was wir im Kopf haben, in den Muskeln haben, sonst wie Erfahrungen haben, maßlos überschätzen. Wir sind infiziert mit dem Gedanken, grundsätzlich und überhaupt sind wir oder andere Menschen zuständig für alles und zu allem kompetent. Infiziert mit diesem Gedanken. Die Lösung unserer Probleme, wenn welche da sind, liegt grundsätzlich in unserer Hand. Klar, es gibt dann auch mal so ein paar Ausnahmen, aber grundsätzlich sind wir zuständig, wir Menschen. Und wenn ich es nicht schaffe, dann ist der erste Impuls reflexartig, wo ist der Mensch, dem ich mein Problem anvertrauen kann und der mir helfen kann und helfen wird, weil er kompetent ist, weil er einen Abschluss gemacht hat, weil er sonst irgendetwas vorzeigen kann. Die Politiker, die Banken, die Wissenschaft, die Medizin, der Hauptmann von Kapernaum war viel nüchterner. Er weiß, ich muss den suchen, der diese Welt in seiner starken Hand hält. Ich weiß, das ist kein natürlicher Reflex, denn wer kennt schon den? Nun kannte er aber den, weil er hatte von ihm gehört. Jesus hatte Kapernaum zu seinem Hauptquartier auserkoren. Er ging immer wieder nach Kapernaum zurück. Hier war das Heim, die Schwiegermutter von Petrus, und das war so seine Basis. Und deswegen wusste der Centurio auch Bescheid. Von klein auf sind wir infiziert mit dem Gedanken, es gibt letztlich keinen, der diese Welt in seiner Hand hält. Es gibt vielleicht Gott, es gibt, ja, Gott, ein höheres Wesen, weiß man nicht so genau. Über Gott kann man Mutmaßungen anstellen. Es gibt so ein theologisches Buch von Heinz Zahnd, das heißt Mutmaßungen über Gott. Das hat mich gar nicht angesprochen. Ich habe es mal geschenkt gekriegt, aber ich habe es bis heute nicht gelesen. Mit seinem Wort, das kann man so rum und so rum drehen. Und wir sind beeindruckt, wenn kluge Leute das so rum, aber auch völlig andersherum drehen können und es genau das Gegenteil heißt. Gottes Wort, Menschenwort, überhaupt Worte, was bringen schon Worte? Gar nichts. Völlig anders der Hauptmann. Er weiß, dass er vor Gott ein ganz kleines Licht ist und dass die wahren Machtverhältnisse so aussehen, dass Jesus, dass ihm alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Noch bevor Jesus es den Jüngern sagt, als er sich am Himmelfahrt von ihnen verabschiedet. Oft ist ja die Not, es kann eine Krankheit sein, kann auch Arbeitslosigkeit, irgendetwas sein, Trennung. Oft ist die Not ein gutes Mittel gegen diese Fehlsichtigkeit unseres Glaubens, dass wir meinen, so die wahren Machtverhältnisse sehen so aus, wir haben es in der Hand und wir können die Probleme lösen mit ein bisschen Nachdenken, mit ein bisschen sich anstrengen, ein bisschen Ärmel aufkrempeln, geht das. Die Not ist ein gutes Mittel gegen diese Fehlsichtigkeit. Das hilft. Die Not hilft dazu, dass wir nicht reflexartig nach Menschen Ausschau halten, sondern dass wir suchen. Dass wir fragen. In einer ganz realistischen Haltung vor Gott. Der Hauptmann von Kapernaum hatte Einsicht in die Machtverhältnisse. Das war mein erster Punkt. Die Machtfrage wird durch Jesus geklärt. Er hat die Macht. Der zweite Punkt, diesem Hauptmann genügt das Wort Jesu. Ist mir aufgefallen. Ist euch das aufgefallen? Das ist so anders an dieser Geschichte als an all den anderen Geschichten, wo Wunder passieren in der Bibel. Man guckt ja immer, es passieren Wunder, ja, es gibt viele Geschichten, aber was unterscheidet diese Geschichte von allen anderen Wundergeschichten? Das erste war, dass ein Mächtiger hier die Machtverhältnisse durchschaut. Das zweite ist, dass ihm ein Wort genügt. Worte zählen heute nicht mehr viel. Große Worte machen skeptisch. Da sind wir schon mal misstrauisch. Wir sind auch mit Misstrauen gegen Worte infiziert. Wir haben das gelernt. Trau nicht jedem Wort. Frag nach, versuche es zu durchschauen. Aber wenn Gott redet, ist es anders, als wenn Menschen reden. Das sind oft nicht viele Worte. Denn Gottes Wort ist immer auch eine Tat. Die Bibel fängt schon damit an, habt ihr es gemerkt? Und Gott sprach, es werde Licht. Wenn Menschen sowas sagen würden, würde nichts passieren. Wenn Gott es sagt, passiert etwas und es wurde Licht. Nur ein Wort sprach er, so heißt es im Psalm 33, Vers 6 und 9. Und der Himmel wurde geschaffen, Sonne, Mond und Sterne entstanden, als er befahl. Er sprach und es geschah. Er befahl und die Erde war da. Der Hauptmann, der trägt noch nicht einmal eine Bitte vor. Er sagt, mein Knecht liegt krank da nieder. Das war's. Mehr sagt er nicht. Er denkt, was soll ich Jesus noch sagen? Er weiß doch alles. Jesus hört die Bitte heraus und Jesus sagt prompt, weißt du was, ich komme jetzt mit und ich werde den Knecht heilen. Und der Hauptmann sagt, nee, nee, das bin ich nicht wert. Das ist auch nicht nötig. Sprich nur ein Wort. Ein Wort. Jesus sagt, an die Umstehenden gerichtet, die dabei waren, an seine Jünger, das habe ich noch nicht erlebt. Also das habe ich noch nicht erlebt. Ich habe alles erlebt, aber das nicht. Jesus hat erlebt, wie man ihm gar nicht geglaubt hat in Nazareth, in seiner Heimatstadt. Da konnte er nicht viel tun. Aber das hat er nicht erlebt, dass einer so einen Glauben hat. Die höchste Form des Glaubens. Was ist die höchste Form des Glaubens? Möchten wir gerne haben. Die größte, höchste Form des Glaubens. Glauben ist ja alles Mögliche. Wie hoch ein Glaube ist, ja, das erkenne ich daran, an der Basis des Glaubens, worauf dieser Glaube basiert. Also ein Beispiel für eine falsche Basis lesen wir ja in der Hiob-Geschichte im Alten Testament. Da taucht ja der Satan auf. Und der Satan, der guckt und testet den Glauben der Menschen in der Hiob-Geschichte. Und er nimmt dem Hiob, der fromm war, seinen Glauben nicht ab. Und er fängt an, mit Gott zu diskutieren. Und er behauptet, weißt du freust dich zwar über den Glauben von dem Hiob, aber sein Glaube basiert nur darauf, dass es ihm so gut geht. Nimm ihm seinen Wohlstand, seine Gesundheit, seine Familie und du wirst merken, der glaubt gar nicht an dich. Der wird dich verlassen, verfluchen, wie auch immer. Satan wird eines Besseren belehrt in der Hiobsgeschichte. Die höchste Form des Glaubens basiert nicht auf Wohlstand, nicht auf, dass es uns gut geht. Die höchste Form des Glaubens basiert auf den Verheißungen, auf den Worten Gottes. Hier ein Wort, sprich ein Wort und mein Knecht wird gesund. Das ist die Basis des Glaubens des Hauptmannes. Der Hauptmann war Teil einer ganz klar geregelten Hierarchie in dem römischen Heer. Die funktionierte wie am Schnürchen. Sie funktionierte auf der Basis von Befehl und Gehorsam, so wie heute noch die Bundeswehr und ich denke mal alle Armeen auf der Welt, die was auf sich halten. Und er unterstellt, dass wenn es im römischen Heer schon so ist, das unvollkommen ist, das menschlich ist, dann ist es im Reich Gottes erst recht so. Dann ist es noch viel mehr im Reich Gottes so. Wenn mein armseliges Centurio-Wort bewirken kann, dass jetzt 100 Legionäre irgendwelche komischen Sachen machen, um wie viel mehr bewirkt ein Wort von Jesus, dass mein Knecht auch wieder gesund werden kann? Wenn Jesus es sagt, dann läuft es. Und das möchte ich heute auch sagen. Wenn Jesus es sagt, dann läuft es. Ein Wort. Ein Wort. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und Punkt. Und keine Diskussion und keine Einschränkung. Jesus muss nicht diskutieren mit der Krankheit, muss nicht irgendwelche Beschwörungsformeln hier sagen, irgendwelche Hilfsstoffe verwenden. Wenn er das tut, es ist ja eine Heilung auch berichtet, wo er mit Matsche arbeitet, dann aufgrund der Unvollkommenheit auch des Glaubens der Menschen. Es lohnt sich in der Bibel, diese Dinge, auf die unser Glaube basieren kann und auch unsere Gebete übrigens anzustreichen. Vielleicht in Rot sogar. Darauf kann mein Glaube ruhen, auf dieses Wort. Der Zinzendorf, der Liederdichter, hat es mal so ausgedrückt in einem Lied, wo dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Basis ist weg, Fundament ist weg. Haus bricht zusammen. Wir beklagen uns über die seltsamen Fundamente hier in unserem Gemeindehaus. Gut, dass wir sie haben. Was wäre, wenn nicht? Wenn ich auf Mutmaßungen angewiesen wäre, dann würde mir der Glaube völlig wegschwimmen. In einem Nu, in einem sofort. Man muss mit Aussagen über das Gebetsverhalten, auch das Gebetsverhalten einer Gemeinde, natürlich sehr vorsichtig sein. Denn keiner von uns kann in das Gebetskämmerchen hineinschauen. Wir nehmen nur wahr die Gebete, die offen, öffentlich und laut gesprochen werden. Aber das ist ja nur die winzige Spitze des Eisbergs. Hoffentlich ist es nur die winzige Spitze des Eisbergs. Aber es scheint so zu sein, übrigens nicht nur bei uns, auch in unserer Stadt und darüber hinaus, dass der Stellenwert des Gebets zurückgegangen ist. Ich wage die Behauptung, der Stellenwert des Gebets ist zurückgegangen. Das ist zu beklagen. Und das ist ganz ernsthaft. Und man fragt sich, woher kommt das? Sind wir faul geworden, träge? Ist es das? Aber wir sind sonst doch so agil und bringen doch sonst so viel zu Wege. Warum nicht im Gebet? Soll sich jeder mal selber fragen. Ist Gebet in den letzten 5 Jahren bei mir mehr geworden? Oder ist es weniger geworden? Wie kommt es? Weil es möglicherweise an der Einsicht in die realen Machtverhältnisse bei uns nicht gut beschält ist. Weil wir doch trotz aller Lippenbekenntnisse zum Gebet davon ausgehen, grundsätzlich sind wir doch selber zuständig für alles, was so passiert. Oder ist es so, dass es an der Basis, an dem Vertrauen in Gottes Verheißung fehlt? Kann das sein? Prüfen wir uns selbst. Beides ist möglich. Wir haben es gehört. Ohne Glauben ist es unmöglich, dass Gott Gefallen an uns hat, dass er sich freut an uns. Und wenn wir noch so viel bewirken und machen und tun, ohne Glauben hat Gott kein Gefallen an uns. Jesus bringt hier ein unglaublich hartes Wort, da stockt einem fast der Atem. Die, für die das Himmelreich ursprünglich bestimmt ist, die Kinder des Reichs, sagt er, die müssen draußen bleiben. Auf unsere Welt bezogen, also die Thematik Juden, Israel und Heiden, das ist ziemlich weit weg für uns. Beziehen wir es ruhig auf uns. Freikirche, Baptistengemeinde. Es werden möglicherweise Pastoren und Gemeindeleiter ausgestoßen werden. Bibelstundenbesucher, Hauskreisleute, Mitarbeiter. Und die, die ganz weit weg sind. Asylbewerber, Spötter, die dann aber eine Wende erfahren in ihrem Leben, die sind mit dabei, weil sie die wahren Machtverhältnisse kennenlernen und weil sie merken, an dem Wort Gottes, da ist etwas dran. Ich bin total auf dieses Vertrauen in Gott und sein Wort angewiesen. Ich bin darauf angewiesen, nicht nur für mich selber als Person, als Mensch, sondern auch für meine Gemeinde gegenüber. Dem, der dem Wort Gottes nicht glaubt, kann ich keinen Trost mehr geben als Pastor. Dem, mit dem ich nicht zusammen mit Jesus, mit meinem Herrn reden kann, dem kann ich nicht helfen. Es ist, als ob man mir das Werkzeug nimmt. Überlegt, da kommt der Klempner und der will was in Ordnung bringen an eurer Heizung. Und während er mit was anderem beschäftigt ist, nehmt ihr ihm sein Werkzeug weg. Und dann kommt er wieder und ihr sagt, ja, machen Sie es heil. Ja, ich kann nicht, mein Werkzeug ist weg. Es geht nicht. Es ist, als ob jemand zum Bauunternehmer sagt, bauen Sie mir ein Haus, aber bitte ohne Fundament. Das geht nicht. Der Hauptmann, dem es keiner zugetraut hätte, der hat zum reichen Leben durchgefunden. Da ist ein Fest losgegangen bei ihm. Der Hauptmann von Kapernaum hatte Einsicht in die Machtverhältnisse und diesem Hauptmann genügt ein Wort, Jesu. Und jetzt der dritte Punkt, sein Glaube macht mobil. Eine Abwandlung von so einem alten Werbespruch, wer es noch kennt, ich sage nicht, wie es genau heißt. Die Alten unter uns wissen es noch. Spötter sagen, sollen die Frommen glauben und fromm sein und in die Kirche springen, ich tue etwas. Als ob sich Glauben und Tun ausschließen würden. Und Beten und Tun ausschließen würden. Das Gegenteil ist der Fall. Wer glaubt und wer betet, der kann was tun. Wer glaubt, kann was tun. Wer nicht glaubt, dem sind sehr oft die Hände gebunden. So wie dem Hauptmann die Hände gebunden sind, bis sich sein Glaube hier zeigt, dass er zu Jesus gekommen ist. Denn sein Diener, der lag krank. Er glaubt und er darf gehen. Geh hin. und es kann weitergehen. Auf das Wort von Jesus hin darf er gehen. Vorher war er untätig, jetzt hat er wieder Freiraum zum Arbeiten, zum Wirken. Gerade wenn Gott redet, dann kann man wieder etwas tun. Sind dir die Hände gebunden? Wie beurteilst du die Möglichkeiten deines Tuns? Gerade auch in der Mitarbeit. Heute war es ja angeklungen, offene Stellen sind da in der Mitarbeit. Wir werden auch Mitarbeiter segnen heute. Sind mir die Hände gebunden? Du kannst etwas tun. Du kannst mit deinen gebundenen Händen zu Jesus kommen, denn das sind die wahren Machtverhältnisse. Er kann die Gebundenheiten lösen. Es ist Freiheit da. Gott sagt, ich helfe dir durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Gerade in der Not brauche ich das Wort. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Wir sind verlorene Existenzen, aber er hat uns mit seiner Hand gegriffen und darum sind wir geborgene Persönlichkeiten. Und das macht uns nicht faul, sondern macht uns tätig in der Welt. Christen sind auch nicht die, die ständig Fragen stellen und Fragen stellen und Fragen stellen und dem die Fragen nie ausgehen, sondern die sagen können, ah, wir haben den Weg gefunden, der zur Freude führt. Die Bibelworte leuchten. Pastors Gedanken, seine Philosophien, was Leute so sagen, könnt ihr vergessen. Letztlich sind es die Worte Gottes. Eigentlich ist es unwichtig, was für Gedanken einer über Gott hat. Gottes Worte zählen. Das Wort Gottes redet. Gott redet durch sein Wort. Es werde Licht und es ward Licht. Dem Wort Gottes haben wir für die kommende Woche ein weites Feld. Klang in dem ersten Lied an. Und ich möchte es auch so unterstreichen. Mit dem Lied kann gar nichts schiefgehen, wenn wir das so beherzigen. Krank ist, was untätig macht. Aber wo Jesus heilt, da macht er auch Beine. Wir haben Einsicht in die wahren Verhältnisse geschenkt bekommen. Was für ein Glück. Und wir vertrauen in die Macht des Wortes Gottes. Nur ein Wort und dein Knecht wird gesund. Und wir wissen, dass Gott das Gotteswort tätig macht. Das sind die drei Punkte, die ich euch heute gerne nahebringen wollte. Ich meine, dass die Geschichte von dem Hauptmann, nicht von Köpenick, sondern von Kapernaum, es sehr, sehr deutlich macht. Lasst uns beten. Herr, du hast uns, hast in unser Leben, so wie es aussieht, hineingerufen. Und oftmals haben wir nicht gehört. Vergib uns das. Danke, dass wir dich hören können. Dein Wort, das so kostbar ist, das so viel ausrichtet, das immer auch mit einer Tat von dir verbunden ist. Lass uns dir ganz hingeben. Und die, die im Unglück sind, lass die dein Wort hören und sich freuen, dass sie wieder tätig werden können. Für uns als Gemeinde bitte ich dich, dass dein Wort, so wie es vorhin auch genannt worden ist, herausdringt zu vielen Menschen und dass sie zu einem lebendigen Glauben an dich kommen. Wir vertrauen dir, du hast Wundermacht. Herr, wir möchten gerne all das, was uns jetzt bewegt, einschließen in die Worte, die du uns gelehrt hast als Gebet. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.